Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sören Brinkmann und mit diesen Themen. Bei Protesten der Opposition in Belarus sind Sicherheitskräfte erneut gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen. US-Präsident Trump hat die Richterin Amy Coney Barrett für den Supreme Court nominiert. Und wir haben es gerade gehört, der frühere Bundeswirtschaftsminister und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement, ist tot. Wir hören einen Nachruf und Reaktionen von politischen Wegbegleitern, so wie hier Franz Müntefering.
Er war immer einer, der mutig war und der Wege nach vorne gesucht und auch gegangen ist.
Franz Müntefering. Zunächst aber blicken wir auf einen Konflikt, um den es zuletzt ziemlich still geworden war, abgesehen von kleineren Scharmützeln zwischen Armenien und Aserbaidschan. Beide Länder streiten seit Jahrzehnten um die Region Bergkarabach, die offiziell völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, die aber von Armenien kontrolliert wird. Es ist einer dieser typischen Konflikte, die entstanden sind mit dem Zerfall der Sowjetunion und bei denen es immer wieder um Einflusszonen und um umstrittene Grenzfragen geht zwischen ehemaligen Sowjetrepubliken. Und in diesem Fall ist der Konflikt jetzt erneut eskaliert. Unser Moskau-Korrespondent Tilko Gries berichtet.
Armenien und Aserbaidschan werfen sich gegenseitig vor, in den Morgenstunden mit den Angriffen begonnen zu haben. Einig sind sie sich nur darin, dass Panzer, Artillerie und auch Hubschrauber eingesetzt wurden. Ein aserbaidschanischer Helikopter und einige Panzer seien zerstört worden. Verletzte soll es auf beiden Seiten geben. Aus der mit Armenien eng verbundenen Republik Bergkarabach, die international nicht anerkannt ist, werden auch tote Soldaten gemeldet. In der umkämpften Region wurden nach verschiedenen Angaben zudem mindestens 2 Zivilisten, eine Frau und ein Kind, getötet. Auch dort soll es Verletzte geben. Die Zahlen sind von außen nicht zu überprüfen, weil es an unabhängigen Quellen in der Region fehlt. Gleichzeitig begannen beide Seiten mit ihren jeweiligen Informationskampagnen. Die armenische Seite verbreitete Bilder, wie aserbaidschanische Panzer zerstört wurden. Ähnliche Aufnahmen veröffentlichte auch Aserbaidschan. Baku meldete am Nachmittag zudem, auf von Armenien kontrolliertem Territorium 7 Siedlungen eingenommen zu haben. Dies entspreche nicht der Wahrheit, widersprach Jerewan. Die Präsidenten von Armenien und Aserbaidschan wandten sich in Ansprachen an ihre Länder. Hier Ilham Aliyev, Präsident von Aserbaidschan. Das Problem Bergkarabach sei für Aserbaidschan eine nationale Frage, sagte er im Verlauf seiner Rede. Man müsse die historische Wahrheit durchsetzen, wozu Baku die Absicht habe. Sein Gegenpart, Nikol Paschinyan, Präsident von Armenien, erklärte, Aserbaidschan habe die Hauptstadt Bergkarabachs angegriffen. Er warnte vor einem Krieg, der unabsehbare Folgen haben könne. Armenien und Bergkarabach verhängten das Kriegsrecht und ordneten die Mobilisierung ihrer Streitkräfte an. Ähnliches wurde für einige Provinzen in Aserbaidschan entschieden. Der armenische Journalist Artur Khachaturian ordnet im unabhängigen russischen Sender Dosht aus seiner Sicht ein. Diese Zusammenstöße und die Eskalation haben einen beträchtlichen Umfang. Nach Berichten von der Front, der Zahl von schweren Waffen, die dort nach armenischen Meldungen verwendet wird, kann man beurteilen, diese Eskalation ist sehr ernst. Noch ist es jedoch schwierig, einen Vergleich mit dem Jahr 2016 zu ziehen, als der sogenannte viertägige Aprilkrieg begann. 2016 starben Dutzende Menschen. Bergkarabach wurde in der Sowjetunion administrativ als Teil des muslimisch geprägten Aserbaidschan behandelt. In der umstrittenen Bergregion lebten und leben vorrangig christliche Karabach-Armenier. Schon Ende der 80er Jahre verschärfte sich der Konflikt und mündete in einen Krieg, in dessen Folge Zehntausende Menschen starben, Hunderttausende wurden vertrieben. Armenien hält seitdem einen Teil des aserbaidschanischen Territoriums besetzt. Bergkarabach erklärte sich für unabhängig. Ein von Russland vermittelter Waffenstillstand ist seit 1994 immer wieder brüchig. Es gibt keinen Friedensschluss zwischen Armenien und Aserbaidschan. In dem Konflikt spielen weitere Länder eine Rolle. Die Türkei sieht sich sprachlich-kulturell mit Aserbaidschan verbunden und betrachtet sich als Verbündeter. Präsident Erdogan erklärte heute, sein Land sei zu jeder Hilfe bereit. Ebenso übt Russland seine Interessen in der Region aus. Moskau beliefert sowohl Armenien als auch Aserbaidschan mit Waffen. Russische Soldaten sichern von armenischer Seite die Grenze zur Türkei. Der russische Präsident führte ein Telefongespräch mit seinem armenischen Kollegen Paschinjan. Der Kreml appellierte am Nachmittag, die Kampfhandlungen müssten eingestellt werden.
Neue Gewalt zwischen Armenien und Aserbaidschan, Tilko Gries berichtete. Neue Gewalt, wenn auch mit anderem Hintergrund und in anderer Qualität, gab es heute auch in Belarus. Wieder sind Zehntausende auf die Straße gegangen, um gegen die umstrittene Präsidentenwahl und ihren gerade wieder vereidigten Präsidenten Lukaschenko zu demonstrieren. Wieder sind Sicherheitskräfte massiv gegen die Menschen auf der Straße vorgegangen. Und wenn viele den Kaukasus, auf den wir gerade geblickt haben, als Interessengebiet der europäischen Politik beschreiben, dann findet diese Konfrontation wirklich direkt vor der Haustür der EU statt. Die Hauptstadt Minsk liegt nicht mal 150 Kilometer von der EU-Außengrenze entfernt. Von Polen aus berichtet unser Korrespondent Florian Kellermann über die Lage in Belarus.
Die Organisatoren nannten die heutige Demonstration eine Amtseinführung durch das Volk. Mit ihrer Präsenz auf den Straßen von Belarus wollten die Protestierenden also zeigen, dass Svetlana Tichanowskaja in ihren Augen die neue Präsidentin des Landes ist. Sie war am 9. August gegen den damaligen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko angetreten und hatte die Wahl nach Einschätzung von Beobachtern gewonnen. Die Demonstranten spielten mit ihrer Amtseinführung auch auf den vergangenen Mittwoch an. Da ließ sich Alexander Lukaschenko erneut ins Amt einführen, zum inzwischen sechsten Mal in einer von der Öffentlichkeit abgeriegelten Zeremonie. Die Polizei ging heute wieder mit Härte gegen die Demonstranten vor. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen. Die Menschenrechtsaktivistin Jana Goncharova sagte gegenüber Radio Svoboda: Die Polizei setzt immer öfter Mittel wie Tränengas und Blendgranaten ein. Häufig sehen wir auch Uniformierte ohne Abzeichen, die Schusswaffen mitführen. Direkt brutale Festnahmen habe ich nicht festgestellt. Die Festgenommenen werden abgeführt oder weggetragen. Am angespanntesten war die Situation in der Stadt Gomel an der Grenze zur Ukraine. Videoaufnahmen zeigen, wie die Polizei dort massiv Tränengas gegen die Protestierenden einsetzte und mit scharfer Munition zur Abschreckung in die Luft schoss. Lange hatte die Opposition auf ein Übereinkommen mit der Staatsmacht hingearbeitet, auf die gemeinsame Organisation von 9 fairen Präsidentschaftswahlen. Eine derart friedliche Lösung ist mit der Amtseinführung von Lukaschenko in weite Ferne gerückt. Auch die jüngste Rede des belarussischen Außenministers Wladimir Makej macht darauf kaum Hoffnung. Er trat am Samstag vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen auf. Makej sagte zwar, die Zukunft von Belarus werde im gesellschaftlichen Dialog gestaltet. Gleichzeitig behauptete er jedoch, die Proteste in Belarus seien vom westlichen Ausland organisiert. Es wolle sein Land in Chaos und Anarchie stürzen, so Makej.
Florian Kellermann, Sie hören den Deutschlandfunk um 18.18 Uhr. Es geht offenbar genauso schnell wie angekündigt. Noch vor dem 3. November möchte US-Präsident Trump seine Kandidatin für den Supreme Court ins Richteramt wählen lassen. Denn dann findet nicht nur die Präsidentschaftswahl statt, sondern es wird auch ein Teil der Senatorensitze neu gewählt. Und auch wenn die Ämter offiziell erst im kommenden Jahr neu besetzt werden und bis dahin also noch Zeit bliebe, im Falle einer Wahlniederlage wäre die Kritik an Donald Trump und den Republikanern sicher noch größer als ohnehin schon, wenn sie dann kurz vor dem Machtwechsel Amy Coney Barrett ins Amt bringen würden. Jetzt hat der Präsident sie vorgeschlagen.
Es ist die dritte Nominierung für einen Richterposten im Supreme Court in der Amtszeit Donald Trumps. Das sei ein stolzer Moment für ihn, sagte Trump im Rosengarten des Weißen Hauses.
It is a very proud moment indeed.
Amy Coney Barrett ist seit 2017 Richterin am 7. Bundesberufungsgericht mit Sitz in Chicago. Sie ist Mutter von 7 Kindern und sie ist 48 Jahre alt. Damit wird sie die Chance haben, auf dem lebenslangen Posten einer Verfassungsrichterin am Supreme Court die Rechtsprechung der Vereinigten Staaten möglicherweise über Jahrzehnte mitzuprägen. Wird Amy Coney Barrett in diesem Amt bestätigt, wird die konservative Mehrheit im 9-köpfigen Richterkollegium dann mit einem Stimmenverhältnis von 6-3 festzementiert. Donald Trump lobte seine Kandidatin als einen der brillantesten und talentiertesten juristischen Köpfe im Land, wie er sagte, sie werde einen fantastischen Job machen.
You are very eminently qualified for this job. You are going to be fantastic. Thank you. Really fantastic.
Amy Coney Barrett gilt als ausgesprochen konservativ. Als praktizierende Katholikin ist sie Abtreibungsgegnerin und hat sich zudem als Kritikerin von Obamacare geoutet. Die Gesundheitsreform des Trump-Vorgängers soll bereits am 8. November im Supreme Court verhandelt werden. Trump gab sich überzeugt, dass das Anhörungsverfahren und die Wahl Barretts sehr schnell und einfach über die Bühne gehen werden.
This should be a straightforward and prompt confirmation. Should be very easy. Good luck. It's going to be very quick.
Tatsächlich haben nur zwei republikanische Senatorinnen erklärt, dass sie es besser gefunden hätten, wenn die Auswahl der Nachfolgerin der verstorbenen Richterin Ruth Bader Ginsburg so unmittelbar vor den Präsidentschaftswahlen vom neu gewählten Präsidenten vorgenommen worden wäre. Darauf hatten auch die Demokraten gepocht. Trump appellierte an sie, seiner Kandidatin ein respektvolles und würdiges Verfahren zu bereiten.
I further urge all members of the other side of the aisle to provide Judge Barrett with the respectful and dignified hearing that she deserves.
Amy Coney Barrett ging auf ihre Vorgängerin Ruth Bader Ginsburg ein und lobte sie für ihre Verdienste um die Gleichstellung der Frauen. Dennoch könnte der Gegensatz zu ihrer liberalen Vorgängerin gar nicht größer sein. Nicht nur mit Blick auf ihre Haltung zum Schwangerschaftsabbruch, sondern etwa auch mit Blick auf eine Reform des Waffenrechts. In ihrer Ansprache machte Barrett deutlich, dass sie der Rechtsschule der sogenannten Textualisten angehört. Sie orientieren sich streng am Urtext der Verfassung. Politische Kriterien dürften bei der Rechtsprechung keine Rolle spielen, sagte Barrett.
A judge must apply the law as written. Judges are not policymakers. And they must be resolute in setting aside any policy views they might hold.
Die Juraprofessorin geriet bereits vor 3 Jahren bei ihrer Anhörung für den Posten am Bundesberufungsgericht in Chicago in die Kritik wegen ihrer Mitgliedschaft in der äußerst konservativen katholischen Gemeinschaft People of Praise. Sie wird von ehemaligen Mitgliedern als sektenartig und autoritär strukturiert geschildert. Die demokratische Senatorin Dianne Feinstein hatte ihr damals im August 2017 vorgehalten, dass ihre gesamte Haltung vom religiösen Dogma durchsetzt sei.
The dogma lives loudly within you.
Amy Coney Barrett hatte daraufhin geantwortet, dass ihre religiösen Überzeugungen der Ausübung ihrer Pflichten als Richter nicht im Wege stehen würden. Niemals werde sie ihren Glauben über das Recht stellen, sagte sie.
I would never impose my own personal convictions upon the law.
Die Republikaner wollen jetzt versuchen, ihre Kandidatin noch vor dem 3. November, dem Tag der Präsidentschaftswahl, durch den Senat zu bringen.
Informationen aus den USA von unserem Korrespondenten Thilo Kössler. Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, aber auch andere Fachkräfte und Beschäftigte. Viele Europäer, vor allem Deutsche, arbeiten in der Schweiz, wo sie meistens besser bezahlt werden als in den Heimatländern. Doch jetzt wollte die Schweizerische Volkspartei mit einer Initiative erreichen, dass der Zuzug von EU-Ausländern gedrosselt wird. Offenbar ohne Erfolg. Katrin Hondel.
Schon die ersten Hochrechnungen haben bestätigt, was die Umfragen vorhersagten. Die Schweizerinnen und Schweizer haben klar Nein gesagt zur sogenannten Begrenzungsinitiative der rechtspopulistischen Volkspartei SVP. Über 60% stimmten gegen das anvisierte Ende der Personenfreizügigkeit mit der EU. Ein Ja ist damit vom Tisch. Es hätte weitreichende Folgen gehabt, da die Kündigung des Abkommens zur Personenfreizügigkeit auch das Aus bedeutet hätte für alle anderen bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU. Der Zugang zum europäischen Binnenmarkt stand auf dem Spiel. Gegen die SVP-Initiative gab es eine breite Koalition. Vor den verheerenden Folgen für die Exportnation Schweiz und den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger hatten alle anderen großen Parteien, Regierung, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände gewarnt. Entsprechend sind die Reaktionen. Ein historischer Tag, jubelt der Schweizer Gewerkschaftsbund auf Twitter. Ein sozialdemokratischer Politiker spricht von einem Freudentag. Die Schweiz stehe zum bilateralen Weg und zu guten Beziehungen mit der EU. SVP-Präsident Marco Chiesa beklagte die Volksabstimmung als einen Kampf David gegen Goliath. Man wolle nun weiterkämpfen für weniger Nähe zur EU. Nach dem klaren Bekenntnis der Schweiz zur Personenfreizügigkeit ist die nächste Herausforderung nun das geplante Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Eine Art gemeinsames Dach für die bilateralen Verträge. Seit Ende 2018 liegt dafür ein Entwurf vor, der in der Schweiz vor allem bei konservativen Politikern zunehmend umstritten ist.
Er wurde im Herzen des Ruhrgebiets geboren und er hat die Politik in Nordrhein-Westfalen über Jahrzehnte mitbestimmt, als Minister und als Ministerpräsident, bis er in die Bundespolitik berufen wurde von Kanzler Gerhard Schröder. Jetzt ist Wolfgang Clement im Alter von 80 Jahren gestorben. Klaus Remme erinnert an ihn.
Für Journalisten konnte er unbequem sein. Sein Geduldsfaden hatte ein Ende, manchmal ein frühes. Wie hier gegenüber einem WDR-Kollegen.
Mir ist gesagt worden, Sie wollen mich nach der Ministerehrenkommission fragen. Und Sie glauben mir hier von Grünen und sonst wem was vorhalten zu können. Und von Amerika bis Deutschland. Ja, und lassen Sie mich mal aufhören. Hören Sie mir mal zu. Sie sind doch wohl nicht zu retten. Sie glauben nur nicht mehr ständig hier dazwischen quatschen zu können. Was glauben Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben?
Wolfgang Clement, geboren 1940 in Bochum. Ausgebombt, evakuiert, zurückgekehrt in eine zerstörte Stadt. Dann folgten gute Jahre. Frühe Erinnerungen, die er 2010 in einem ausführlichen Gespräch mit dem Deutschlandfunk schilderte.
Wir sind die klassische Wiederaufbaugeneration, die eigentlich den Aufschwung permanent erlebt hat. Und deshalb tun wir uns natürlich auch schwer, mit dem Abschwung umzugehen. Aber es ist die, ja, wenn Sie so wollen, die Wirtschaftswundergeneration.
Vergleichsweise spät, 1970, tritt Clement in die SPD ein. Er arbeitete an der Seite von Willy Brandt, geht dann von Bonn nach Düsseldorf, wird dort Chef der Staatskanzlei und 1998 Nachfolger von Johannes Rau als Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens. Zwei Jahre später holte er für die SPD 42,8%. Unvorstellbar heute. Damals bedeutete das einen Verlust von über 3%. Eine politische Niederlage damals, die Magnetschwebebahn, das Großprojekt Transrapid.
Die Union hat aus oppositionellen Gründen den Transrapid gegen die Wand fahren lassen. Die Grünen waren sowieso dagegen, die waren gegen alles Große gewesen. Es gibt Projekte, bei denen sie vorneweg marschieren müssen, mit dem Risiko zu scheitern.
Die Grünen, sowohl in Düsseldorf als auch später in Berlin im Bundeskabinett, ein Dorn im Auge Clemens.
Ich bin eigentlich ein Sozialliberaler. Und so habe ich mich auch immer empfunden. So bin ich auch damals in die SPD gekommen. Mit Willy Brandt, mit Helmut Schmidt, das waren sozialliberale Zeiten. Aber ich habe das nicht durchsetzen können, um das klar zu sagen. Ein Wechsel weg von der rot-grünen Koalition war in der SPD nicht durchsetzbar.
Als Superminister für Wirtschaft und Arbeit ab 2002 steht Clement wie kaum ein anderer für die Durchsetzung der Agenda 2010 an der Seite von Bundeskanzler Gerhard Schröder.
Wir sind über die 5 Millionen gegangen, was natürlich medial, emotional eine Katastrophe war, die SPD kaum verkraftet hat. Das hat ja dazu beigetragen, dann, dass die SPD sich so rasch wie möglich wieder von diesen Reformen verabschieden wollte, statt sie weiterzuführen.
2005 kam die Quittung an der Urne. Die SPD verlor das Kanzleramt, Wolfgang Clement seinen Ministerposten. Der wirtschaftsfreundliche Genosse kritisierte einen in seinen Augen zunehmenden Linksruck der SPD. Der inhaltliche Konflikt eskalierte im hessischen Landtagswahlkampf 2008. In einer Kolumne warnte Clement indirekt vor der Wahl der SPD. Es folgten Austrittsforderungen, Schiedsverfahren und sein Parteiaustritt Ende 2008. Als Sozialdemokrat ohne Parteibuch, wie er sich mal genannt hat, unterstützte Clement in den vergangenen Jahren die Liberalen. Als erste prominente Stimme war es dann heute auch FDP-Chef Christian Lindner, der kondolierte und Clement als Ehrenmann und Ratgeber würdigte. Wenig später bezeichnete der Bundespräsident Clement als Kämpfer für die soziale Marktwirtschaft. Die Bundeskanzlerin hob seine entscheidende Rolle an der Agenda 2010 hervor, Zitat, die uns den Weg aus der hohen Arbeitslosigkeit wies. Wolfgang Clement, 2010, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
Wie ist das, wenn man in meinem Alter ist? Man hat Kinder, man hat Kindeskinder, man hat Verantwortung getragen, man hat manches versucht zu verändern und man ficht dafür, jedenfalls ich, dass dieses Land in eine möglichst weiterhin gute Zukunft geht.
Im Juli wurde bekannt, dass Clement an Lungenkrebs erkrankt war. Er hinterlässt seine Frau, 5 Töchter und 13 Enkelkinder.
Klaus Remme erinnerte an Wolfgang Clement. In Nordrhein-Westfalen, dem Land, in dem Wolfgang Clement regierte, da wurde heute noch einmal gewählt. Überall da, wo Stichwahlen nötig wurden bei der zurückliegenden Kommunalwahl. Es geht um Oberbürgermeisterämter und Landratsposten, Aachen, Köln, Bonn, die Landeshauptstadt Düsseldorf, Dortmund oder auch Münster. Es sind also einige große Städte dabei. Moritz Küpper, unser Landeskorrespondent. Vor einer halben Stunde, ziemlich genau, haben die Wahllokale geschlossen. Wo wird es denn heute Abend spannend?
Nun, das wird sich zeigen. Sie haben ja schon ein paar Städte genannt. Insgesamt sind es ja knapp 130 Entscheidungen, die noch anstehen, eben über Oberbürgermeisterinnenämter, über Bürgermeisterämter in kreisfreien Gemeinden, aber auch eben Landräte. Und das geht wirklich dann quer durchs Land, muss man sagen. Ich selbst bin im Dortmunder Rathaus. Hier wird sicherlich eine spannende Entscheidung erwartet zwischen dem SPD-Mann Thomas Westphal und Andreas Holstein von der CDU. Dortmund ja die Herzkammer der SPD, die sogenannte. Aber wenn wir nach Düsseldorf schauen, in die Landeshauptstadt, lag der CDU-Herausforderer Stefan Keller bei der ersten Wahlgang deutlich vor dem SPD-Amtsinhaber Thomas Geisel. Also dort wird es spannend. Und auch in Bonn oder Aachen könnte es sicherlich spannend werden. All das wird dieser Abend zeigen. Da es ja Kommunalwahlen sind, wird wahrscheinlich erst gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr allerorts mit ersten belastbaren Tendenzen gerechnet.
Ja, wenn wir auf die Farben der Parteien gucken, da haben sich ja die Grünen vor allem als die großen Wahlsieger gesehen, neben der CDU bei den Kommunalwahlen. Jetzt bei den Stichwahlen um die Bürgermeister- oder Oberbürgermeisterämter, da sind die Grünen dann gar nicht so oft vertreten, oder?
Ja doch, also sie greifen nun erstmals ein und haben auch erstmals realistische Chancen, selber einen Oberbürgermeister zu stellen, beispielsweise in Aachen. Sibylle Käupen war da deutlich vor Harald Bahl, dem CDU-Mann, in diese Stichwahl gegangen. Das ist ja die Heimatstadt von Ministerpräsident Armin Laschet, also durchaus auch symbolträchtig. Auch in Bonn hat Katja Dörner, die Bundestagsabgeordnete, Fraktionsvize aus Berlin, durchaus Chancen. Die beiden Parteivorsitzenden der NRW-Grünen jedenfalls haben sich auf diese beiden Städte verteilt. Dann gibt es noch Münster, wo auch der Kandidat der Grünen, Herr Todeschino, den Amtsinhaber von der CDU in eine Stichwahl gezwungen hat. Also das sind alles durchaus bemerkenswerte Entwicklungen. Letztendlich wird sich zeigen, ob es für die Grünen dann wirklich auch reicht und ob sie erstmals dann in der Geschichte der NRW-Grünen ein Oberbürgermeisteramt ergattern können.
Sie haben eben angesprochen, Sie selbst sind heute Abend in Dortmund, der Herzkammer der SPD in Nordrhein-Westfalen. Das Ruhrgebiet ist natürlich traditionell eine Hochburg der Sozialdemokraten gewesen. Welche Bedeutung hat dieses Rennen da zwischen CDU und SPD jetzt heute Abend?
Ich glaube, das hat schon eine Bedeutung über Dortmund letztendlich hinaus. Das erkennt man auch daran, dass ich hier im Ratssaal, da ist das Pressezentrum aufgebaut, mit vielen Kolleginnen und Kollegen von überregionalen Medien letztendlich sitze. 74 Jahre lang war es immer ein Mann mit SPD-Parteibuch, der diese Stadt regiert hat. Amtsinhaber Uli Sirau von der SPD, wie gesagt, der tritt ja nicht wieder an. Und Thomas Westphal, der Wirtschaftsförderer, der möchte dieses Erbe fortführen. Aber er hat mit Andreas Holstein, dem ehemaligen Bürgermeister aus Altena, der nach diesem Attentatsversuch auf ihn durchaus bundesweite Bekanntheit erlangt hat, von der CDU einen durchaus starken Gegenkandidaten. Und in der abgelaufenen Woche haben sich die Grünen auch auf die Seite der CDU geschlagen, eine Wahlempfehlung abgegeben. All das zeigt, es könnte eng werden für die SPD. Wir wissen es nicht genau, wir werden es im Laufe dieses Abends erleben. Aber sollte Andreas Holstein hier für die CDU gewinnen, dann wäre das sicherlich historisch. Und im Übrigen auch ein großer Erfolg für Armin Laschet, vielleicht auch parteiintern in diesem Rennen auf den im Hinblick auf den Bundesparteitag seiner Partei Ende des Jahres, dann wäre das durchaus ein Erfolg. Gleiches gilt im Übrigen ja auch für die Landeshauptstadt. Die Union ja traditionell nicht so stark in Landeshauptstädten. Saarbrücken ist die einzige, die sie bislang hält. Mit Düsseldorf könnte heute Abend dann eine zweite hinzukommen.
Vielleicht noch ganz kurz gefragt, perspektivisch, Sie haben jetzt Armin Laschet und seine Kandidatur angesprochen. Die letzte Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die war 2017. Das dauert also noch ein bisschen bis zur nächsten Wahl. Welche Signale gehen von dieser Stichwahl jetzt aus?
Ja, wie gesagt, es wäre sicher, also die erste Runde dieser Kommunalwahl, da hat die CDU im Landestrend ja durchaus gut abgeschnitten, hat zumindest die Wahl gewonnen, auch wenn es das historisch schlechteste Rennen war. Und wenn nun punktuell in einigen Städten, wie gesagt, Düsseldorf, Dortmund, aber eben auch Bonn verteidigen beispielsweise der CDU Erfolge gelingen könnten, dann wäre das sicherlich Rückenwind für Armin Laschet im Hinblick auf diese Kandidatur.
Moritz Küpper, unser Landeskorrespondent live aus Dortmund. Vielen Dank für diese Informationen. Und wir blicken noch auf das Protestwochenende im Zeichen des Klimaschutzes. Klimaschützer und Braunkohlegegner, die waren unterwegs. Am Wochenende gab es zum Beispiel Aktionen vom Bündnis Ende Gelände im Rheinischen Revier. Inzwischen hat Ende Gelände das Aktionswochenende für beendet erklärt. Thomas Wenkert.
Mehr als 3000 Menschen haben an diesem Wochenende für einen sofortigen Ausstieg aus Kohle und Gas demonstriert. Zuletzt hatten Umweltaktivisten am heutigen Sonntag in der Nähe des Braunkohletagebaus Gar 202 bei Erkelenz mit dem Bau von Baumhäusern begonnen. Die Besetzung des Waldes solle so lange andauern, bis RWE den letzten Bagger stoppt, sagte eine Sprecherin des neuen Bündnisses Unser aller Wald. Mit der Aktion stelle man sich schützend vor 5 Erkelenzer Ortschaften, die derzeit für den heranrückenden Tagebau Gar 202 umgesiedelt werden. Diese Umsiedlung muss gestoppt werden, sagt Britta Cox vom Bündnis Alle Dörfer bleiben. Die Kohle unter den Dörfern werde nicht mehr benötigt, wenn Deutschland bis 2038 aus der Braunkohle aussteigt. Das Bündnis Ende Gelände hatte für dieses Wochenende zu Aktionen des zivilen Ungehorsams aufgerufen. Am Samstag wurden Tagebaue besetzt, Kraftwerke blockiert. Ein RWE-Sprecher erklärte, dass diese Aktionen keine Auswirkungen auf die Energieversorgung gehabt hätten.
Informationen von Thomas Wenkert. 8:0. Das war das Ergebnis am ersten Spieltag vom FC Bayern. Und alle dachten schon, oh, das wird wieder eine langweilige Saison. Dann hat der FC Bayern auch noch den europäischen Supercup gewonnen. Aber jetzt ist die Erfolgsserie gerissen, Maximilian Rieger, oder?
Ja, in der Tat. Vielleicht wird es doch nicht ganz so langweilig in der Bundesliga, denn der FC Bayern verliert am zweiten Spieltag bei der TSG Hoffenheim. Und zwar deutlich 4:1 der Endstand. Stefan Kerstold berichtet.
Die Hoffenheimer in den ersten 10 Minuten nicht auf dem Platz, da war Bayern die bessere Mannschaft. Aber dann mit der ersten Chance brachte Bikacic, der Abwehrspieler, per Kopf nach einem Eckball die TSG mit 1:0 in Führung. Dabur legte dann mit einem Heber das 2:0 nach, ehe Kimmich noch vor der Pause den 2:1 Anschlusstreffer erzielen konnte. In der zweiten Halbzeit brachte Hansi Flick dann Lewandowski und auch Goretzka, aber Andrej Kramaric mit seinem vierten Saisontreffer besorgte das 3:1. Und Kramaric dann auch mit dem Schlusspunkt in der Nachspielzeit verwandelte er einen Foulelfmeter. Neuer hatte Bebu gefoult zum 4:1 Endstand.
Und Hoffenheim damit Tabellenführer. Tabellenletzter ist Schalke 04. Nach der Klatsche gegen die Bayern haben die Schalker auch gestern gegen Bremen verloren. Und deswegen hat der Verein Trainer David Wagner beurlaubt. Jan Wochner.
Schalke legte unter David Wagner zuletzt eine beispiellose sportliche Talfahrt hin. Der letzte Schalker Bundesligasieg liegt mehr als 8 Monate zurück. Die 2 jüngsten Niederlagen mit 1:11 Toren bedeuten den schlechtesten Saisonstart eines Teams in der Bundesliga-Geschichte. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider bedauerte die Freistellung Wagners. Zuletzt hätten aber weder die Leistungen der Mannschaft noch die Resultate gestimmt. Offen ist, wer für David Wagner auf Schalke übernehmen soll. Der Verein hat angekündigt, in den kommenden Tagen einen Nachfolger präsentieren zu wollen.
Informationen von Jan Wochner. In Imola ist heute die Rad-WM zu Ende gegangen mit dem Straßenradrennen der Männer. Gewonnen hat das der Franzose Julien Alaphilippe. Für die Deutschen hat es trotz guter Leistung nicht zu einer Medaille gereicht. Holger Gerska berichtet.
Es fehlten ein paar Meter am letzten Berg und Maximilian Schachmann wäre mit um die Medaillen gesprintet. Bis zu dieser Stelle, 12 Kilometer vor dem Ziel, lief das Rennen optimal für den Berliner und seinen treuen Begleiter Simon Geschke. Aber letztlich war die absolute Weltspitze am Ende dieses schweren Nachmittags eben etwas besser. Maximilian Schachmann kam in der zweiten Gruppe ins Ziel und belegte Platz 9. Ein Resultat, das er selbst mit solide bewertete. Überragend fuhr der neue Weltmeister. Julien Alaphilippe ist der erste Franzose im wertvollen Regenbogentrikot seit 23 Jahren. Silber und Bronze holten die beiden Tour de France-Etappensieger Wout van Aert aus Belgien und Marc Hirschi aus der Schweiz. Toursieger Tadej Pogacar versuchte es mit einem langen Fluchtversuch, wurde aber 20 Kilometer vor dem Ziel eingeholt.
91 Mal hat Michael Schumacher ein Formel-1-Rennen gewonnen. Der Brite Lewis Hamilton hätte diesen Rekord heute einstellen können, hat sich dann aber in Russland bereits vor dem Start um die Siegchancen gebracht. Jens Gedeon.
Zweiter Saisonsieg für den Teamkollegen des WM-Spitzenreiters. Valtteri Bottas profitierte von einem Regelverstoß, den Lewis Hamilton schon vor dem Rennen begangen hatte. Der Mercedes-Chefpilot ist für illegale Startübungen mit einer Zeitstrafe von insgesamt 10 Sekunden belegt worden und deshalb vor rund 30.000 Zuschauern in Sochi nur Dritter geworden. Platz 2 ging an Red Bull-Pilot Max Verstappen. Chancenlos waren einmal mehr Ferrari und Sebastian Vettel. Platz 13. Der viermalige Weltmeister ist damit schon zum 5. Mal in dieser Saison ohne WM-Punkte geblieben. In 2 Wochen steht sein Heimrennen auf dem Nürburgring an.
Während in Paris die French Open beginnen, hat heute in Hamburg das Finale des ATP-Turniers stattgefunden. Wie das Endspiel zwischen Andrei Rublev und Stefanos Tsitsipas ausgegangen ist, berichtet Ina Kast.
Rublev gegen Tsitsipas, das war Power-Tennis von der Grundlinie gegen Tennis-Ästhetik mit dem besseren Ende für den 22-jährigen Russen. In einem hochklassigen Endspiel konnte sich Rublev knapp in 3 Sätzen mit 6:4, 3:6 und 7:5 durchsetzen. Nach seiner Finalniederlage im Vorjahr am Roten Baum gewinnt Rublev das Turnier in Hamburg als erster Russe seit 11 Jahren. Beide Spieler hoffen nun, ihre gute Form zu den French Open mitnehmen zu können. Das Finale sahen wie schon am Halbfinaltag insgesamt 2.300 Zuschauer am Center Court am Roten Baum. Damit war die von der Stadt auferlegte Besucherobergrenze im Rahmen des Hygienekonzepts erreicht.
Aus Hamburg Ina Kast. Und bei den angesprochenen French Open ist Dominik Köpfer als erster Deutscher in die zweite Runde eingezogen. Alexander Zverev beginnt sein Spiel in etwas weniger als einer Stunde. Mehr Informationen zu den French Open und mehr zum Sport gleich um 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Und vielen Dank für diese aktuellen Informationen, Maximilian Rieger. Das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend, einen schönen Sonntag. Bis bald.